Hallo, bist du bereit, das Thema zu knacken? Lerndialoge von HPA24, die es in sich haben.
Auf hpa24.de/mpv kannst du dich zu unserer kostenlosen Audioserie Mental stark durch die Prüfung anmelden. Alle 2 bis 3 Tage ein kurzer Audioimpuls mit starken inneren Coaching-Übungen. Einfach eintragen, anhören und mehr Sicherheit aufbauen. Also einfach auf hpa24.de/mpv kostenlos anmelden.
Willkommen zurück zur 2. Runde zu den Kinderkrankheiten mit Atemproblemen, liebe Mitlerner. Ich bin Lukas und mir gegenüber sitzt Sarah, die heute schon ihren 3. Espresso getrunken hat, damit wir die Klinik der Atemwegserkrankungen so richtig auseinandernehmen können.
Erwisst. Aber hey, das Thema ist einfach zu wichtig. Wir haben vorhin über Erreger und Paragraphen gesprochen. Aber wenn wir später in der Praxis sitzen oder in der mündlichen Prüfung gefragt werden, da kommt eine Mutter mit ihrem Kind in die Praxis, was sehen Sie? Dann müssen wir die klinischen Bilder wie ein Foto im Kopf haben.
Absolut. Allerdings ist Sehen hier vielleicht nicht ganz das richtige Wort. Neulich haben wir ja die Kinderkrankheiten mit Hauterscheinungen besprochen. Da konntest du wirklich etwas sehen.
Da hast du natürlich recht. Die Inspektion ist hier vielleicht nicht die wichtigste Untersuchungsmethode. Aber los jetzt, lass uns anfangen.
Okay, gehen wir jetzt wieder horizontal vor. Also lernen nach Zeilen. Wir fangen ganz vorne an, die Pathophysiologie. Was passiert da eigentlich im Gewebe? Sarah, warum ist Pertussis, also der Keuchhusten, so eine langwierige Sache?
Das liegt an der fiesen Strategie der Bakterien. Bordetella pertussis setzt Toxine frei, vor allem das Pertussistoxin. Das lähmt und zerstört buchstäblich die Flimmerhärchen in den Atemwegen. Stell dir vor, die Müllabfuhr der Lunge streikt komplett. Der Schleim kann nicht mehr abtransportiert werden und das reizt die Rezeptoren so massiv, dass diese extremen Hustenanfälle entstehen. Das Gewebe muss sich erst mühsam regenerieren. Deshalb dauert das Wochen.
Ah, verstehe. Und bei der Diphtherie ist es noch dramatischer, oder?
Ja, das Diphtherietoxin ist ein echtes Gift. Es stoppt die Eiweißproduktion in den Zellen. Die Zellen sterben ab und es bilden sich diese berüchtigten Pseudomembranen. Ein Mix aus abgestorbenen Zellen und Gerinnungsstoffen. Und das Toxin bleibt nicht im Hals. Es wandert über das Blut zum Herzen und zu den Nerven. Das ist eine Systemerkrankung.
Okay, halten wir das fest. Toxine zerstören Gewebe. Beim Pseudokrupp und beim RSV ist es eher die Schwellung und Entzündung. Beim Pseudokrupp schwillt die Schleimhaut unterhalb der Stimmbänder an. Da es dort eng ist, wird das Atmen sofort schwer. Und beim RSV verschmelzen die Zellen zu diesen Riesenzellen, den Syncytien. Das verstopft die kleinen Bronchien der Säuglinge.
Jetzt fehlt noch eine. Ah ja, die Epiglottitis. Was passiert da?
Die ist wirklich gefährlich. Da schwillt der Kehldeckel, die Epiglottis, an. Da können die kleinen Kinder tatsächlich dran ersticken.
Okay, das ist wirklich gruselig, diese Erkrankungen. Lass uns zum Krankheitsverlauf kommen. Da gibt es ja riesige Unterschiede im Tempo. Lukas, wer ist der Sprinter und wer der Marathonläufer?
Der Marathonläufer ist definitiv der Keuchhusten. Wir nennen ihn nicht umsonst den 100-Tage-Husten. Die 3 Stadien muss man im Schlaf können. Erst das Stadium Katarrhale für 1 bis 2 Wochen, sieht aus wie ein normaler Infekt. Dann das Stadium Convulsivum für 4 bis 6 Wochen mit den Erstickungsanfällen. Und dann das Stadium Decrementi, wo es über Wochen langsam abklingt.
Der Pseudokrupp kann aber auch ganz schön festsitzen und über Wochen oder sogar Monate immer wieder aufflammen, also rezidivieren. Was sind denn die Sprinter?
Ganz klar zum einen die Epiglottitis. Das ist ein absoluter Notfall. Das Kind geht abends gesund ins Bett oder hat nur leichte Halsschmerzen und innerhalb von Stunden schwillt der Kehldeckel so an, dass es keine Luft mehr bekommt. Das ist ein fulminanter, lebensbedrohlicher Verlauf. Da bleibt keine Zeit für Stadien. Und dann auch die Diphtherie. Die geht auch fulminant los und dauert dann so circa eine Woche.
Wahnsinn! Und dazwischen liegt das RSV, das sich meistens über 3 bis 12 Tage zieht, wobei der Husten auch da oft 4 Wochen lang nerven kann.
Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsblock, die Leitsymptome. Sarah, wenn ich dir das Stichwort bellender Husten zuwerfe, was sagst du?
Pseudokrupp, ganz klassisch. Das Kind wacht nachts auf, bellender Husten, inspiratorischer Stridor, also dieses pfeifende Geräusch beim Einatmen und meistens heisere Stimme. Aber oft kein oder nur wenig Fieber.
Und wie unterscheide ich das jetzt von der Epiglottitis? Die beiden bringen die Prüfer nämlich immer wieder gerne zusammen in einer Frage dran.
Oh, das ist eine wichtige Unterscheidung für die Prüfung. Bei der Epiglottitis husten die Kinder fast nie. Sie sitzen kerzengerade da, den Oberkörper nach vorne gelehnt, der Mund ist offen und weil sie nicht schlucken können, läuft der Schleim raus, das berühmte Drooling. Dazu haben sie hohes Fieber und eine klosige Sprache. Also Pseudokrupp, bellender Husten, kaum Fieber, Epiglottitis, kein Husten, aber hohes Fieber. Und beide haben den inspiratorischen Stridor.
Sehr gut. Und bei der Diphtherie? Da war doch was mit dem Geruch.
Richtig, dieser süßlich-fürtide Mundgeruch. Und wenn man in den Hals schaut, was wir als Heilpraktiker ja nur noch beim Verdacht tun, um unseren Verdacht zu begründen, da sieht man diese grau-weißen Beläge. Wenn man versucht, sie zu lösen, blutet es. Das ist ein Warnsignal. Dazu kommen oft extreme schwollene Lymphnoten, der sogenannte Cäsarenhals.
Da fällt mir noch ein, dass wir bei Epiglottitis überhaupt nicht in den Hals schauen. Warum dürfen wir das nochmal nicht?
Naja, zum einen natürlich wegen des Feststellungsverbots aus 24, aber bei Epiglottitis geht es um Krämpfe der Rachenmuskulatur, die man mit der Untersuchung auslösen könnte. Und dann hat der Patient wirklich richtige Atemnot. Das ist lebensgefährlich.
Okay, und beim RSV geht es oft in der Reihenfolge erst obere Atemwege mit Schnupfen und trockenem Husten, dann nach ein paar Tagen die unteren Atemwege mit Bronchitis und den obstruktiven Geräuschen, also expiratorischer Stridor mit Pfeifen und Giemen. Der Husten wird jetzt produktiver.
Lass uns kurz über die Komplikationen sprechen. Was kann im schlimmsten Fall passieren?
Bei der Diphtherie fürchte ich am meisten die Myokarditis. Das Toxin greift den Herzmuskel an, was zu Herzrhythmusstörungen führen kann. Beim Keuchhusten sind es oft Sekundärinfektionen, wie eine Pneumonie. Aber auch durch den hohen Druck beim Husten verursachte Bindegehautinflutung oder sogar Leistenbrüche.
Und nicht zu vergessen beim Keuchhusten, die Enzephalopathie. Das ist zwar selten, aber durch den Sauerstoffmangel bei den Anfällen kann das Gehirn Schaden nehmen.
Okay, bei Pseudokrupp gibt es glücklicherweise keine schwerwiegenden Komplikationen. Bei RSV sind Pneumonien auch das große Risiko. Und bei Epiglottitis ist die Krankheit selbst ja im Grunde schon das Gefährliche. Da braucht es gar keine extra Komplikation.
Das ist wirklich harter Stoff. Gerade für die kleinen Kinder.
Ja, lass uns zu etwas Praktischerem kommen. Diagnose und Therapie. Was machen wir, wenn wir den Verdacht haben?
Also, als Heilpraktiker diagnostizieren wir natürlich nicht abschließend. Aber wir müssen wissen, was der Arzt macht. Bei Keuchhusten und RSV wird ein Abstrich für die PCR gemacht. Bei der Diphtherie zählt jede Minute. Da wird das Antitoxin oft schon auf Verdacht gegeben, weil man nicht auf die Kultur warten kann.
Und was sagen wir den Eltern zur ersten Hilfe, zum Beispiel beim Pseudokrupp?
Ruhe bewahren, das Kind beruhigen, denn Angst verschlimmert die Atemnot. Dann ab ans offene Fenster oder vor den offenen Kühlschrank. Kalte, feuchte Luft lässt die Schleimhäute abschwellen. In der Klinik gibt es dann oft Cortison oder Adrenalin zum Inhalieren.
Und bei der Epiglottitis?
Da gilt Finger weg vom Hals. Kein Spatel, keine unnötige Untersuchung. Das kann den totalen Verschluss auslösen. Sofort den Notruf 112 absetzen und das Kind in seiner sitzenden Position lassen. Das ist eine absolute Klinikeinweisung für die Intensivstation.
Okay, zum Abschluss die Prognose. Können wir die Zuhörer mit etwas Positivem entlassen?
Ja. Pseudokrupp sieht meistens schlimmer aus, als es ist und heilt meist folgenlos aus. Auch Keuchhusten ist bei geimpften Kindern oder Erwachsenen meistens nur lästig, aber nicht tödlich.
Aber wir müssen realistisch bleiben. Diphtherie bleibt gefährlich mit einer Letalität von bis zu 10%. Und bei RSV müssen viele Säuglinge in der Hochsaison ins Krankenhaus.
Deshalb ist die Prävention durch Impfung und der neuen RSV-Prophylaxe so ein Segen.
Absolut. Lukas, ich glaube, wir haben die klinische Seite jetzt richtig gut abgedeckt. Ich sehe die Patienten förmlich vor mir.
Ich auch. Leute, das war's für heute mit dem Deep Dive. Geht das Skript nochmal durch, visualisiert euch die Symptome. Das Saben bei Epiglottitis, das Bellen bei Pseudokrupp und das Juchzen beim Keuchhusten.
Danke fürs Zuhören. Bleibt motiviert beim Lernen. Wir hören uns beim nächsten Mal, wenn wir uns das nächste Organsystem vorknüpfen.
Macht's gut. Ciao.
Und denkt dran, hpa24.de/mpv. Mehr innere Sicherheit und Stabilität in der Prüfung kann dein Gamechanger sein. Auf hpa24.de/mpv einfach kostenlos eintragen und alle 2 bis 3 Tage einen kurzen mentalen Audioimpuls erhalten.
Wenn dir der Podcast gefallen hat, empfiehl uns bitte weiter. Und für dein Lernen wünschen wir dir viel Erfolg. Dein Stefan Bares von Heilpraktikerausbildung 24.